Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Timo Grampes.
Hi. Italien wählt am Sonntag und der Postfaschismus will siegen. Was tut die Popkultur, um das zu verhindern? Tut sie noch was? Darüber spreche ich mit Musikproduzent Matthias Modica. Bei Italien denke ich zuerst an meine ehemalige Mitbewohnerin, an Roberta, kurz Robby. Als hochqualifizierte Hebamme in Berlin gestrandet, wegen fehlender Perspektiven in ihrer Heimat. Diese sehnlichst vermissend, ihre Familie, ihre Geschwister. Und gleichzeitig diese Heimat abgrundtief hassend, wegen dem ständigen Politchaos, wegen der Rechtspopulisten. Kurz vor der Wahl am Sonntag, bei der die Postfaschisten stärkste Kraft werden könnten, sind meine Gedanken bei dir, Robby, und jetzt in diesem Moment allerdings ganz besonders bei Matthias Modica. Er ist Musikproduzent, geboren in Rom, lebhaft in Berlin, und sein Label hat mit Chiamami Subito, Ruf mich an, gerade einen Hit, der in den italienischen Popradios rauf und runter läuft. Tag, Herr Modica.
Guten Tag.
Lockerer Song, lockere Stimmung bei Ihnen vor der Wahl?
Absolut nicht, natürlich. Als halb Italiener und halb Deutscher kann man nur schockiert, besorgt, irritiert sein und komische Zeiten, vor allem in Italien.
Was besorgt Sie besonders?
Es besorgt natürlich, dass in Italien, so ähnlich wie in England und auch in den USA, einfach die konservative Rechte eliminiert wurde, über 20, eigentlich 30 Jahre jetzt. Aber die letzten 10 Jahre waren extrem. Und das Problem ist, dass es der, sag ich mal, der konservative Teil der italienischen Wählerschaft so, ich nenne mit Absicht das Wort, hypnotisiert wurde, von Medien, von Propaganda-Apparaten der konservativen Parteien und anderen Interessengruppen, dass man das Gefühl hat, man kommt an viele Leute gar nicht mehr ran. Ich vor allem als Halbitaliener gucke mir das dann zum Teil von außen an, spreche mit Leuten, die theoretisch eigentlich höchst vom Thema betroffen und interessiert sein sollten, die aber auch resigniert abwinken.
Die Zeichen stehen auf Faschismus. Man könnte von einer Schicksalswahl sprechen. Ist die Popszene jetzt in dieser Situation eigentlich politisiert bis in die Haarspitzen des Italo-Haus? Kann man das sagen?
Das ist eine der ganz tragischen Entwicklungen. Ich möchte unbedingt was zu dem Wort politisiert auch sagen, vorweg aber kurz. Wenn man über 40 ist wie ich und vor allem kulturell, aber auch sehr politischer Mensch ist zwischen diesen beiden Ländern, da hat man eine Umkehrung gesehen. Denn eigentlich war Italien das Land, in dem der Pop, in dem die Kultur höchst politisch ist und wo auch politische Denker fast Popstars werden, angefangen bei Pasolini bis über Eco und zig andere. Das kann man sich in Deutschland gar nicht vorstellen, weil es diese Figuren gar nicht gibt. Politische Denker, Philosophen, die eigentlich Popstar-Status haben und ähnlich gehandelt und werden. Das Problem ist, es gab auch bis in die 2010er Jahren immer einen großen Teil der vor allem Jugendlichen, die extrem politisch waren. Im Prinzip war es so bis in die 90er, dass es in Italien auch Bars gab. Man hat in den Bars diskutiert über Politik. Jugendliche, der italienische Rap war fast 100% politisch und nicht unterhaltsam wie der deutsche Rap über lange, lange Zeit. Es war viel mehr Politik in der Gesellschaft. Das wurde aber strategisch fast komplett eliminiert. Über die letzten 15 Jahre fast wie masterplanmäßig. Aber Berlusconi hat damit 92 angefangen. Wenn ich das kurz anmerken kann, das Wort politizzare, politizzato, also deutsch politisieren, ist ein strategisches Wort, das von der Berlusconi-Partei Mitte der 90er lanciert wurde, um alle die zu diskreditieren, die sich zu viel Gedanken über Politik machen und also kritisch denken. Und das hat sich so in der Gesellschaft festgesetzt, dass man oft von Leuten, die gar nicht unbedingt konservativ oder recht sind, schon negativ abgewertet wird, wenn man politische Themen anspricht. Und das ist Teil dieser politischen Propaganda, die in Italien extrem ist. Und wenn ich das vielleicht kurz abschließen kann, das kann man sich in Deutschland gar nicht vorstellen, wie aggressiv, wie extrem, wie perfide und wie schlau die rechte Propaganda ist. Der Name der Firma, die für diese beiden rechten Parteien diese extrem bösartige Propaganda seit Jahren fahren, der Name dieser Firma heißt La Bestia. Die Bestie, das sagt, glaube ich, alles.
Das sagt einiges. Die steckt hinter dem Masterplan, den Sie angesprochen haben.
La Bestia ist die Firma, die inzwischen umgenannt wurde, die über 15 Jahre die rechte Propaganda der Lega Nord hauptsächlich gefahren hat. Die Lega Nord ist ja die zweite Partei, die, man sollte vorsichtig sein mit dem Wort faschistisch, denn man nutzt da eher in Italien der Propaganda. Es stimmt zwar, dass wirklich die Partei von Giorgia Meloni die Nachfolgepartei der Mussolini-Partei ist. Klammer auf, man muss auch dazu sagen, es gab in Italien nicht die Denazifizierung, wie sie in Deutschland stattgefunden hat. Diese Abgrenzung ab einem gewissen, in Deutschland hat man, der Großteil der Gesellschaft wird eine gewisse Grenze nicht überschreiten nach rechts. Das gibt es in Italien nicht, weil es nie in den Kopf der Leute implementiert wurde. Diese Angst vor dem Faschismus. Ich will sagen, die Fahne, das Parteisymbol der Meloni-Partei, hat im Zeichen noch das Symbol des Faschismus, Mussolinis. Aber sie als faschistisch, komplett faschistisch abzuwerten, ist zu viel. Denn der Witz ist, die sind viel schlauer als die AfD zum Beispiel. Die haben es geschafft, sich eben als konservativ zu branden und nicht als radikal. Und das ist das Hauptproblem. Die meisten Leute, die dafür verantwortlich sein werden, dass Meloni eventuell gewinnt, sind nicht die, die sie gewählt haben, sondern die, die glauben, dass die anderen Parteien auch nicht besser sind. Und daraufhin hat diese ganze Propaganda über Italien in Italien über die letzten drei Jahrzehnte hingewirkt.
Sie sind im Deutschlandfunk Kultur. Ich spreche mit Musikproduzent Matthias Modica, der in Italien und Deutschland lebt, über Italien vor der Wahl und über die Kultur. Also, die sehen Sie ja in einer sehr defensiven Rolle, den Postfaschisten gegenüber, die jetzt siegen könnten am Sonntag. Warum?
Es ist, glaube ich, eine Mischung aus Angst. Jeder, der in Italien von Kultur lebt, muss ab einer gewissen Überschreitung von Prozentsätzen der Wählerschaft Angst haben, dass, wenn er sich politisch äußert, die Hälfte seiner Fans verliert. Weil diese Fans vielleicht gar nicht wissen, in was für einem Gedankengut sie da sich sympathisieren. Ich glaube, dass das einer der Gründe ist, warum man eben schrecklich, schmerzlich vermisst, dass sich die Kultur schreit, auf die Straße geht, protestiert, sich verbündet, sich solidarisiert, ihre Fans aufweckt, wie das wahrscheinlich in Deutschland sein könnte, hätte man eine vergleichbare Situation. Ich glaube, die einen Künstler haben Angst davor, ihre potenziellen Wähler zu verschrecken, und die anderen sind genauso hypnotisiert, depolitisiert, resigniert, wie vielleicht viele potenziellen Wähler der Linken, die jetzt eventuell zu Hause bleiben könnten. Es sind nur 4% zwischen Meloni und der Demokratischen Partei. Das ist gar nicht so viel, aber höchstwahrscheinlich wird das nicht reichen. Eben nicht, weil so viele Leute Meloni wählen, sondern weil so viele Leute nicht die Opposition wählen.
Sie haben im Vorgespräch gesagt, Pasolini hätte die Situation Italiens heute schon in den 70er Jahren vorausgesagt. Ich vermute, Sie zielen dabei weniger ab auf seine erotischen Geschichten aus 1001 Nacht. Sondern eher auf die 120 Tage von Sodom.
Naja, auch in Sachen Wokeness hat Pasolini ein paar Themen vorgelegt, aber die uns jetzt hier thematisch nicht betreffen. Pasolini hat halt in vielen seiner Werke schon den gerade sich beginnenden, ich nenne es mal Konsumismus, Materialismus, der sich dann in den 60er, 70er Jahren angefangen hat zu manifestieren, angeprangert. Das klingt immer dann im Nachhinein, 60 Jahre später, bisschen ridikül vielleicht auch fast. Worum es geht bei ihm ist, dass er das vorhergesehen hat, was passieren könnte. Nämlich, dass jemand wie Berlusconi die Macht an sich reißt, dass die Medien komplett außer Kontrolle geraten, Nochmal Klammer auf, es gibt keine Mediengesetze wie in Deutschland, die dafür sorgen, dass niemand zu viel Power hat. Ja, ProSieben, Sat.1 konnte nicht von Springer gekauft werden, dafür gibt es Gründe. Sowas gibt es in Italien nicht. Berlusconi hat es geschafft, ganz gezielt über Jahrzehnte, 70%, sage ich mal jetzt so, ohne 70% der Meinung kontrollieren zu können, durch Fernseh- und Radiostationen, die extrem Wahlpropaganda machen in eine Richtung. Das kann man sich in Deutschland auch wiederum überhaupt nicht vorstellen, wie polarisierend das italienische Fernsehen ist, bis auf zwei Sender, Rai 3 und Rete, La Sette. Alles andere ist fast Propaganda.
Wie mache ich Roberta jetzt einen Hauch von Hoffnung, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen?
Nummer eins, Italien ist extrem, viel mehr als Deutschland. In Deutschland spielt sich Politik, Kultur in Italien im Internet ab. Im Bösen wie im Guten. Das heißt, die Hoffnung könnte sein, dass sich ganz schnell Gegenstimmen regen, die eine Gegenwelle erzeugen. Und vielleicht muss man erst ins totale Chaos stürzen, um ganz schnell wieder aufwachen zu können. Die Hoffnung ist, dass die sich so blöd anstellen, Meloni, und dass sie sich entweder selbst zerfleischen oder ganz schnell eine Gegenöffentlichkeit sich entgibt, die hoffentlich, bevor die zu viel Schaden anrichten können, Neuwahlen erzeugen werden, wenn das ist das alte italienische Spiel.
Es gibt noch Hoffnung, Robby, und diese Hoffnung kommt von Matthias Modica, Musikproduzent. Wir haben gesprochen über die Stimmungslage vor der Wahl am Sonntag in Italien, hier im Deutschlandfunk Kultur. Dankeschön.
Danke auch.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die kommen von Michael Leverkus.
Die britische Schriftstellerin Hilary Mantel ist tot. Das teilte das Verlagshaus HarperCollins mit. Sie sei plötzlich, aber friedlich im Kreise ihrer Familie verstorben. Der Verlag schrieb, Mantel sei eine der größten englischen Romanautorinnen des Jahrhunderts. Zweimal gewann sie den Man Booker Prize, den wichtigsten britischen Literaturpreis. Ausgezeichnet wurde sie für zwei Bände ihrer Romantrilogie Wölfe über den Aufstieg Thomas Cromwells zum Ministerpräsidenten von Heinrich VIII. Trotz schwerer Erkrankung als junge Frau und einer Operation, nach der sie keine Kinder mehr bekommen konnte, habe sie Glück gehabt im Leben, sagte sie einmal in einem BBC-Interview.
I have been very fortunate because I could take to an occupation.
Ich konnte schreiben. Du bist ja dein eigener Chef und kannst die Arbeitszeiten selbst bestimmen. Ja, manchmal bin ich eine Person, die in der Öffentlichkeit steht. Aber die meiste Zeit kann ich machen, was mich gerade fasziniert und beschäftigt.
I can work around whatever it is that's besieging me that day.
Hilary Mantel wurde 70 Jahre alt. Lars Jessens Film Mittagsstunde mit Schauspieler Charlie Hübner hat den Gilde Filmpreis gewonnen. Als besten internationalen Film zeichnete die Jury Triangle of Sadness von Ruben Östlund aus, wie die AG Kinogilde Deutscher Filmkunsttheater in Leipzig mitteilte. Den Preis für den besten Kinderfilm erhielt Geschichten vom Franz von Johannes Schmidt. Mit dem Preis bedanken sich die deutschen Programmkinos seit 1977 bei den Filmschaffenden und Verleihern, die mit, Zitat, außergewöhnlichen Produktionen und packenden Geschichten die Zuschauer begeistern konnten. Die Oscar-Akademie in Los Angeles hat die Gewinner der Studenten-Oscars bekannt gegeben. Insgesamt 10 Preise gehen an Regietalente aus aller Welt, 3 davon nach Deutschland. Katharina Wilhelm.
In der Kategorie Animation gewinnen Jan Gadermann und Sebastian Gado von der Filmuni Babelsberg für den Puppentrickfilm Laika und Nemo. Eine Abenteuergeschichte, die zwischen der Tiefsee und dem Weltall spielt. In der Kategorie Erzählung gibt es gleich 2 deutsche Gewinner, die von der Filmschule München kommen. Nils Keller, der für den Science-Fiction-Kurzfilm Almost Home ausgezeichnet wird. Eine Coming-of-Age-Geschichte, die an Bord eines Raumschiffes spielt. Den anderen Preis erhält Welf Reinhardt für den Kurzfilm Rooms, zu Deutsch Eigenheim, ein Sozialdrama um ein älteres Pärchen.
Der US-Konzern Apple wird in den USA Sponsor der Super Bowl Halbzeitshow. Apple Music habe mit der National Football League NFL einen Mehrjahresvertrag geschlossen, teilte die NFL mit. Der Super Bowl ist das TV-Ereignis mit den meisten Zuschauern in den USA. Die Halbzeitshow schauten sich in diesem Jahr weltweit mehr als 120 Millionen Menschen an. Damit ist sie für Unternehmen und Künstler eine begehrte Werbeplattform. In den vergangenen Jahren traten unter anderem Shakira, Beyoncé, Justin Timberlake und Lady Gaga auf. Der nächste Super Bowl findet Mitte Februar in Glendale im US-Bundesstaat Arizona statt.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Beyoncé und Jay-Z, Alf und die Tenners und die Kelly Family, die haben vermutlich nicht viel gemeinsam, aber eines eben doch, sie sind Family. Wenn auch auf sehr unterschiedliche Arten, ne? Deshalb bin ich jetzt sehr gespannt, wie Theatermacherin Joanna Tischkau die alle zusammenführt in ihrer Inszenierung Yo Bro am Schauspiel Frankfurt. Hallo Frau Tischkau.
Hallo, ja, ich freue mich.
Also Sie spielen mit Ihrem Zwillingsbruder Aljoscha und 8 gecasteten Laien popkulturelle Familienbilder durch. Warum tun Sie das?
Ja, ich glaube, die Arbeit war eigentlich so, die ist mit der Fragestellung gestartet, mit welchen Repräsentationen, mit welchen Bildern von Familie bin ich eigentlich aufgewachsen und inwieweit hat das was mit meiner eigenen Biografie zu tun oder inwieweit habe ich mich in diesen Bildern wiedergefunden. Es ist ja bezeichnend, dass irgendwie in den 90er und Nullerjahren diese ganzen Sitcoms, Familien-Sitcoms existiert haben, in denen immer ganz heterogene Familien eigentlich dargestellt worden sind. Ich denke da zum Beispiel an Prince von Bel-Air oder auch die Cosbys oder auch Eine schrecklich nette Familie oder Roseanne, wo ja auch zum Beispiel ganz spezifisch weiße Menschen von schwarzen Menschen getrennt worden sind, beziehungsweise oder aber auch Race verhandelt wurde. Also es gibt ja auch ganz prominent eine Folge, in der dann eine der Figuren von Prince von Bel-Air eine weiße Figur heiratet und das wird dann verhandelt. Und ich mit meiner Biografie habe mich aber trotzdem irgendwie da nie so richtig gesehen, weil ich bin mit einer weißen Mutter aufgewachsen und natürlich meinem Zwillingsbruder und wir sind schwarze Kinder und das habe ich eigentlich nie gesehen. Und mir geht es daran, Fragen von Geschlecht und Race, also Rassifizierung und natürlich auch heteronormativer Familienrepräsentation zu hinterfragen und das irgendwie so spielerisch zu dekonstruieren und neu zusammenzusetzen.
Jetzt ist natürlich die spannende Frage, was heißt hier eigentlich spielerisch? Also man hört zum Beispiel bei Ihnen so eine Szene aus Alf hier.
Really? Entschuldige, aber er kommt mir so menschlich vor.
Hey, es gibt keinen Grund, mich zu kränken.
Entschuldigung.
Ich meinte ja auch nur, wir sollten uns nicht zu sehr mit ihm anfreunden.
Sie hat recht. Essen wir erst einen Happen und schließen später Freundschaft. Ich brauche Ballaststoffe.
Es ist nicht zu glauben.
So, das war jetzt so eine Alf-Szene. Die hört und sieht man bei Ihnen. Und was passiert dann?
Ja, bei der Szene haben wir versucht, eigentlich die Logik dahinter umzudrehen. Denn was ist eigentlich diese Alf-Figur, dieser behaarte, tierartige Körper, der da in der weißen, ganz klassischen US-amerikanischen Kleinfamilie landet und ja auch damit so Unordnung stiftet, ja? Und eigentlich könnte man ja fast sagen, Fatma Aydemir hat auch da mal einen Artikel drüber geschrieben, dass er eigentlich so der Ausländer ist, ja? Also der in den 90er Jahren, die Figur, die als Ausländer bezeichnet worden ist, der jetzt plötzlich die heteronormative Ordnung sprengt, sich total daneben benimmt, irgendwie so über die Stränge schlägt. Und eigentlich ist Alf dann in dem Sinne gar keine weiße Figur, sondern er ist ja schon fast eigentlich eine schwarze Figur. Und wir haben das Ganze eigentlich umgedreht und ich und mein Bruder sind dann die Familie der Alfs. Wir haben auch ein kleines Kind und bei uns landet eigentlich ein weißer Mensch. Bei uns landet einer von den Kellys. Und
genau, also, Fell in love with an alien, fällt mir das
Alien,
ein.
Exactly, genau, ja.
Ja gut, das wirft ja jetzt noch mehr Fragen auf. Wie sieht denn das Ganze aus? Also das heißt, Sie sind da in unterschiedlichen Szenen, die Sie anlehnen an Videosequenzen, die man sehen und hören kann. Oder Sie stellen etwas nach, Sie machen genau das Gegenteil. Ich brauche noch ein bisschen Brainfood.
Ja, also meine Arbeit, die ist sehr illustrativ und das macht mir auch total Spaß. Aber so quasi so eine Neuillustrierung. Ja, also wie kann ich den Ton und das Bild voneinander trennen und das neu besetzen. Ne? Und das passiert ja ganz klar in dieser Alf-Szene. Also die beiden Alfs sind da ganz gemütlich zu Hause und plötzlich crasht dieser weiße Mensch, dieser Kelly, crasht ihr familiäres Miteinander. Und die Frage ist ja irgendwie, was bedeutet das eigentlich für unsere Aufwachsen, für unser Sehen, dass wie dann Fremdkörper oder vermeintlich Nicht-Zugehörige in Familien, in Gesellschaft aufgenommen werden. Also es ist ja ein ganz universelles Metapher eigentlich für die Frage nach Integration, ne? Wenn ich jetzt mal diesen Begriff verwenden darf. Und das kann ich ja anhand dieser Bilder nochmal neu besetzen. Also ich kann darauf aufmerksam machen, dass das nur aus so einer anthropozänen Sicht eigentlich existieren kann oder funktionieren kann. Ja, dass eigentlich Menschen sich das immer ausmalen, diese Idee, dass Außerirdische, dass Fremdkörper bei uns in der Erde landen. Und wir sehen das immer nur aus eigentlich weißer, eurozentrischer Perspektive. Und die Frage ist ja, also ne, wenn ich dann auch zum Beispiel in den Afrofuturismus gehe, der sich damit auseinandersetzt, was sind eigentlich die realen Fremdkörper in heterogenen Familienverhältnissen und wie wird mit denen umgegangen? Und ich glaube, dieses Spiel, also das aufzuzeigen oder damit so spielerisch umzugehen, das ist mein Interesse.
Also ich habe ein paar Bilder im Kopf jetzt. Die Frage ist, wie redeintensiv ist das Ganze eigentlich? Kommen Sie da als Beyoncé und Jay-Z oder mit dem Kelly-Family-Alien in vertiefte Dialoge? Oder geht es weniger ums Reden?
Ich glaube, es geht auch um das, was gesagt wird. Aber in dem Sinne gibt es keine neuen Dialoge zwischen diesen Figuren, sondern es geht dann eher um die Bildhaftigkeit, ne? um den Konflikt, den das Bild herstellt. Ne? Ich sehe eine Sache, aber ich höre eine ganz andere. Mhm. Also ich sehe Beyoncé und Jay-Z, wie sie irgendwie in ihrer Küche abhängen, aber der Text vermittelt mir eine ganz andere Welt. Also ich glaube, es geht auch ganz stark um so einen Bruch mit wirklich dem rationalen Sprechen oder dem Reden und dem Nachdenken über eine Sache, sondern es geht eher so um so ein multisensorisches Eintauchen in ein Bild und einen Sound.
Sie kontrastieren die Originale. Ich durfte auch lesen, genau. Sie bewegen ihre Lippen teilweise synchron zu Videoaufnahmen von Originalen wie Alf mit, dass das auch so funktioniert, ihre Performance, die sie da zeigen.
Genau, also ich habe für mich in meiner ersten Produktion Playback für mich entdeckt und als Praxis finde ich das total interessant und spannend, weil durch den Austausch der Körper plötzlich klar wird, wo die Differenz entsteht. Ich spiele zum Beispiel in Yo Bro Werner Schulz-Erdl. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern an die ganz bekannte Show
Familienduell.
Genau. Und die Art und Weise, das Weiße und auch Männliche, was Werner Schulze-Erdl verkörpert hat eigentlich damals, wird, glaube ich, durch die Übertragung auf meinen Körper viel sichtbarer, ja, weil teilweise ist er dann auch ganz unangenehm mit den KandidatInnen, weil er die immer viel zu nah irgendwie anfasst oder denen zu nahe kommt oder irgendwie auch ganz subtil irgendwie anzügliche Witze macht. Und ich glaube, durch diesen Austausch des Körpers, durch meinen, kann das sichtbar werden und indem ich seine Stimme bekomme und seine Körperlichkeit.
Eine verbindende Klammer dieser Familienkonstrukte ist ja nun auch bei Ihnen die Inszenierung von Familienbildern eben für die Öffentlichkeit oder von einer Serie. Was unterscheidet denn die inszenierte Familie für Sie hauptsächlich von der alltäglichen Familie?
Ja, ich glaube, die inszenierte Familie ist immer nur Ideal und ist immer nur Perfektion. Und ich glaube, die Realität sieht einfach immer anders aus. Und ich finde, das Medium Theater nichtsdestotrotz schafft aber auch die Möglichkeit, die Produktion dieser Perfektion aufzuzeigen. Also indem der Apparat Theater, da sind ja ganz viele Menschen dran beteiligt, das hat ja noch, ne, ich bin nicht auf dieser Mattscheibe, wo ich die ganze Arbeit hintenrum nicht sehe. Und ich glaube, der Apparat Theater schafft es irgendwie, nochmal aufzuzeigen, wie das Ganze eigentlich hergestellt wird. Also man sieht uns schwitzen, man sieht uns arbeiten, man sieht uns auf und ab gehen und damit ringen und die Arbeit der Produktion und Fabrikation eigentlich dieses ideellen Bilds wird deutlich und wird sichtbar. Und ich glaube, das ist der Unterschied.
Alf mit anderen Augen sehen oder popkulturelle Familienbilder unterm Brennglas können Sie sehen in Yo Bro von Joanna Tischkau. Premiere ist morgen um 20 Uhr am Schauspiel Frankfurt. Frau Tischkau, danke für das Gespräch drüber hier im Deutschlandfunk Kultur.
Ja, vielen Dank.
Wir haben es geschafft. Sie hat es geschafft. Hat sie uns geschafft. Die Documenta 15 endet am Sonntag. Kunstkritiker Ingo Arendt, endet sie als Gescheiterte?
Scheitern mit Ansage, lieber Timo Krampes, das war ja schon bei Beginn der Documenta 15 so ein Wort, das die Runde machte, unmittelbar nach dem Auftauchen dieses Banners von Taring Padi. Ich habe das schon damals für falsch gehalten. Denn diese antisemitischen Stereotypen, die kamen ja nicht aus einer Ecke, wo man sie schon vor der Documenta vermutet hat, nämlich aus Palästina, sondern aus Indonesien. Ich glaube auch nicht, dass die Documenta im Nachhinein jetzt überführt worden ist als ein geheimes Kommandounternehmen der Postkolonialisten, wie man am Anfang einmal gedacht hatte. Trotzdem glaube ich nicht, dass man von einer geglückten Documenta sprechen kann. Denn in einer Zeit, wo die Zahl antisemitisch motivierter Straftaten und Handlungen auf ein neues Rekord hochgeklettert ist, ist jeder Fall ein Fall zu viel. Und Taring Padi war eben so ein Fall. Und insofern liegt natürlich jetzt eben dieser Schatten über der Documenta, so wie die Documenta 4 als lustige Documenta 1968 mit Christus Luftwurst in die Geschichtsbücher eingehen wird, so wird eben die D15 als diejenige eingehen, auf der Taring Padis Banner gehisst wurde. Trotzdem würde ich sagen, ist die Documenta für mich nicht als Kunstausstellung gescheitert. Diese sozial engagierte Hybridästhetik finde ich darstellenswert, sondern sie ist für mich als Diskurs, als kunsthistorischer und auch gesellschaftlicher Diskurs gescheitert.
Welcher Diskurs ist denn gescheitert?
Naja, es gab so ein strukturelles Unvermögen, auf die Argumente der anderen Seiten einzugehen. Es hat sich relativ früh so eine binäre Struktur Antisemitismus gegen Rassismus herausgebildet. Ein großer Teil der Medien hat da auch, finde ich, eine unrühmliche Rolle gespielt. Es gab schnelle Vorwürfe und Angriffe auf Personen, die sich später nicht als stichhaltig erwiesen. Und die eigentliche Aufklärungsarbeit, die in dem Moment bei diesen schwierigen Bildern, die da auftauchten, geleistet werden musste, die war dann, wenn man so will, prekären Medienarbeitern wie dem freien Journalisten Joseph Quatery vorbehalten in Israel, einer der profundesten Analytikerinnen dieser ganzen Bilder, wo man gesagt hat, alles Antisemitismus, und er dann haarklein nachgewiesen hat, wo da was zu inkriminieren war und wo nicht. Und für mich war es auch ein großes Manko, dass es überhaupt keinen inhaltlichen Diskurs über diese Bilder gab. Die Aufarbeitung der Kolonialgeschichte beispielsweise, die durch Taring Padis Bild aufgerufen wurde. Das war ja wie so ein Zeitfenster in die Kolonialgeschichte. Die Aufarbeitung des Clash der Bildsprachen, also Stichwort, welche Bedeutung haben Schweinsgesichter in unterschiedlichen Kulturen? Wie ist die globale Wanderbewegung eines solchen Motivs denn zu bewerten? Und was sagt das aus über die Wanderbewegung von Antisemitismus über den Globus? Da haben nicht nur die Medien, da hat auch die Documenta versagt, da haben auch die Kuratoren und Kuratorinnen versagt, die hätten sich darauf vorbereiten müssen. Andererseits hat die Documenta es ja bis heute noch nicht mal geschafft, ihre NS-Verstrickung als Organisation aufzuarbeiten. Das haben andere getan. Und wenn man dem Negativsaldo dieses Diskurses noch einen Punkt hinzufügen will, ist es die unrühmliche Rolle dieser Expertenkommission, die eben unfähig war, Kriterien für Antisemitismus im Kunstkontext zu finden, Kriterien für die Frage nach dem Umgang mit Archivgut, nach dem Verhältnis von Kunstfreiheit und politisch motivierter Bildsprache. Stattdessen hat sie sich so auf einen polemischen Schnellschuss eingelassen und gefordert, diese Ausstrahlung dieser Tokyo Reels Filme zu stoppen. Also meine Unlust an der Documenta als Diskurs, die rührt davon, dass es hier ein Stellvertreterkrieg ausgetragen wurde, bei der die Kunst eben nur der Prügelgrabe des Streits um den Kampf gegen Antisemitismus bzw. Rassismus war.
Jetzt war ja eine Idee der Documenta, die Perspektive der ehemals kolonisierten Länder stärker zu berücksichtigen. Würden Sie sagen, dieses Konzept ist aufgegangen?
Es gibt ein berechtigtes Interesse des globalen Südens, sich nicht nur im Kunstbetrieb, sondern auch im realen Kunstgeschehen repräsentiert zu sehen. Wenn man mal in Ländern wie Pakistan und Afghanistan unterwegs war, dann wird man sehen und wissen, warum das so dringlich ist, weil da eben ganz andere Perspektiven auf die internationale Kunstszene zu sehen sind. Und bei der Findus-Kommission, die Ruang Rupa ausgewählt hat, da war sicher so eine Art Goodwill-Motiv im Spiel bei der Auswahl dieser Gruppe in dieser Hinsicht. Wahrscheinlich muss man aber eben doch sagen, dass diese Idee gescheitert ist. Vielleicht ist es einfach eine Illusion zu glauben, das ließe sich mit Fördergeldern des hegemonialen Westens realisieren. Denn wenn es ans Eingemachte geht, also um das Aufwerfen von der Frage einer Kunst jenseits des Marktes antiimperialistische Perspektiven oder sonstiger Fragen, da zählen dann letztendlich doch nur die Perspektiven des ausrichtenden Landes. Das ist aus meiner Sicht eine Erkenntnis dieses D15 Experiments bei allen Fehlern, die man den Kuratorien auf jeden Fall natürlich vorhalten kann. Also diese Perspektiven zählen.
Wir hören in diesem Zusammenhang einen O-Ton von Hito Steil gestern von der Diskussion der Bildungsstätte Anne Frank, also von Hito Steil, die ihre Documenta-Arbeit zurückgezogen hat.
Was mich wahrscheinlich wirklich dann letztendlich dazu bewogen hat, war das Gefühl, dass ich quasi gezwungen werde, eine Entscheidung zu treffen, ob ich gegen Rassismus sein will oder gegen Antisemitismus, weil zu dem Zeitpunkt die Diskussion anfing, sich in einem Maße zu polarisieren, dass diese beiden Dinge extrem gegeneinander ausgespielt wurden. Und ich dachte mir, hey, das ist verrückt. Ich lebe in dem Land von Halle und Hanau. Ich lebe nicht in dem Land von Halle oder Hanau. Und ich lebe erst recht nicht in dem Land von Halle gegen Hanau. Das mache ich nicht mit. Ich lasse mir diese Entscheidung nicht aufzwingen.
Naja, man kann also sehen, dass es hier die Weigerung von Ruan Krupa gab, den die deutschen Perspektiven doch stark in ihre Arbeit einzubeziehen. Auf der einen Seite gelten sie als ein Kurator und Detektiv, das sich wie kein anderes in der Geschichte der Dokumente auf die Stadt Kassel und ihre Bewohner und Bewohnerinnen eingelassen hat. Die ganze Zivilgesellschaft in Kassel weiß, ein tolles Lied von denen, Umgang mit ihnen zu singen. Auf der anderen Seite haben sie sich nicht genügend auf diese Frage und die Sensibilität der Deutschen mit Bezug auf Antisemitismus eingelassen und haben, also das war ja auch in der Reaktion auf den vorläufigen Bericht der Expertinnenkommission zu sehen, sehr schnell auf diesen Rassismusvorwurf zurückgezogen, ohne zu überlegen, wie die Sachen in Verbindung stehen. Also insofern waren die Kuratorinnen doch auch Teil dieser binären Strukturen, konnten sich da selbst nicht rausbewegen. Insofern hat Hito Steil auf jeden Fall recht.
Welche Zukunft hat die Documenta? Hat sie eine?
Ja, es wird jetzt, ist ja immer wieder gesagt worden, das ist jetzt die letzte Documenta und so geht es nicht weiter und so weiter. Ich meine, dass es die Documenta eine Zukunft hat. Man muss sie nur wollen. Eine solche Weltkunstschau ist notwendig. Ich kann mir aber sie nur vorstellen, wenn sie weiter in eine so unreglementierte Schau bleibt, wie sie das bisher war. Ich könnte mir zwar vorstellen, dass ein wissenschaftliches Advisory Board eingerichtet wird, das nochmal ein bisschen gegencheckt und in Diskussion mit den Kuratorinnen kommt. Das hat jedes internationale Kunstmuseum. Nach dem schwierigen Auftreten der Expertinnenkommission in inhaltlichen Fragen, da bin ich jetzt nicht so sehr gespannt auf die Empfehlungen hinsichtlich der Struktur der Organisation Documenta, die sie ja auch noch abgeben sollen. Man müsste vielleicht nochmal überlegen, und damit in Zukunft, damit nicht aus jedem Konflikt, der auch in zukünftigen Documentas unweigerlich kommen wird, immer eine Staatsaffäre wird, ob man da nicht eine gesellschaftliche Stiftung draus macht, in dem nicht mehr Staatsvertreter die eine Rolle spielen, sondern Persönlichkeiten aus Kultur, Wissenschaft und Politik, vor allem aus dem internationalen Bereich, wo die Documenta dann unabhängiger agieren kann.
Die Documenta-Bilanz von Ingo Arndt im Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank.